Ich möchte mich zunächst herzlich bedanken, dass wir heute diesen besonderen Sabbat haben können. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und begrüße euch herzlich. Ich war in Wolfratshausen einmal in meinem Leben. Das war vor 20, 25 Jahren. Ich bin sehr dankbar, dass ihr die Sabbatschule schon gestern Abend durchgeführt habt, sodass wir heute Vormittag auch die volle Zeit haben und auch heute Nachmittag dann. Ich möchte kurz einen Überblick geben. Das Generalthema ist Schritte zur persönlichen Erweckung. Alle, die im Heiligen Geist leben, werden sich sehr gestärkt und angespornt sehen. Und alle, denen dieser Weg noch nicht bekannt ist, werden ihn mit großer Freude aufnehmen. Das größte Geschenk, das Gott uns machen konnte, außer Jesus, war der Heilige Geist. Und darum geht es. Wir werden in der ersten Stunde das Problem ansprechen. Und wir werden das gründlich tun, denn wenn wir nicht begreifen, dass wir dieses Problem haben, dann sind wir auch nicht ausreichend an der Lösung interessiert. In der zweiten Stunde sprechen wir dann über die wunderbare Lösung, die Gott für uns bereit hat. Die erste Nachmittagsstunde ist eine Stunde, die sehr wertvoll ist für das Leben im Heiligen Geist, aber weit darüber hinausgeht. Es ist ein Schlüssel, den lebendigen Glauben zu erfahren und umzusetzen. Und in der zweiten Nachmittagsstunde werde ich dann einen Überblick geben über das 40-Tage-Programm, das in vielen Gemeinden zu ganz neuem Leben führt, welches die Bestandteile sind, wie es abläuft und so weiter. Wichtig ist, dass wir an diesem Sabbat persönlich für uns beten und dass ihr auch für mich betet, dass der Geist Gottes wirkt, denn nur durch den Geist Gottes kann das Ganze lebendig werden. Unser erstes Thema ist also, was ist der Kern unserer Probleme? Gibt es hinter den verschiedenartigsten Problemen eine geistliche Ursache? Und ist diese Ursache der Mangel am Heiligen Geist? Ich habe mich mit den Fragen um den Heiligen Geist immer wieder beschäftigt, habe viele Bücher darüber gelesen, aber es war am 14. August 2011, ich war in der Schweiz, ich weiß noch genau, wo ich war, da wurde mir plötzlich ein ganz entscheidender Zusammenhang klar. Und zwar der, warum wir einen Teil unserer Jugend verlieren. Ich war in diesem Augenblick sehr betroffen und bin ja mit betroffen als Vater und Großvater. Ich habe danach sehr viel nachgedacht und gebetet über dieses Thema und bin zum Ergebnis gekommen, dass das nicht nur die Ursache ist, dass wir junge Leute verlieren, sondern dass es die Ursache ist, fast hinter allen Problemen, die wir haben, den persönlichen, den in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Ich habe die Überzeugung, wenn wir durch Gottes Gnade vorwärts gehen in der Frage des Lebens im Heiligen Geist, dann werden sich viele Probleme lösen und andere werden überhaupt nicht entstehen. Was sagen andere zu diesem Thema? Ellen White hat gesagt, der Heilige Geist fehlt in unserem Werk. Der Adventist, der sich wahrscheinlich am intensivsten mit der Frage des Heiligen Geistes beschäftigt hat, Bruder Leroy Froome, Er hat im Auftrag der Generalkonferenz viele Predigertagungen darüber unterrichtet und ein Buch darüber geschrieben. Bruder Frohm sagte: Ich bin überzeugt, dass der Mangel an Heiligem Geist unser schlimmstes Problem ist. Ihr kennt Bruder Dwight Nelson. Er war letztes Jahr in Mannheim zur Jugendkonferenz, aber er hat auch einmal eine Satellitenevangelisation gehalten. Bruder Nelson sagte 2005 zur Generalkonferenzversammlung: Unsere Gemeinde hat bis zur Ermüdung bewundernswerte Formen, Pläne und Programme entwickelt, aber wenn wir uns nicht endlich unseren geistlichen Bankrott eingestehen, unseren Mangel am Heiligen Geist, der zu viele von uns Predigern und leitenden Verantwortlichen erfasst hat, werden wir niemals über unser pro forma Christenleben hinauskommen. Es gibt noch genügend Zitate. Ihr könnt sie nachlesen in der Broschüre, die dann allen zur Verfügung stehen wird. Was ist die Ursache dieses Mangels? In Jakobus 4, Vers 2 ist die direkte Antwort: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sind wir aufgerufen, im Wort Gottes um den Heiligen Geist zu bitten? Es gibt nichts, zu dem wir intensiver von Jesus aufgerufen wurden, wie zu bitten um den Heiligen Geist. Ich werde es heute Nachmittag in der vierten Stunde eingehend behandeln. Jesus hat gesagt: Wenn schon ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und dieses Bitten, das steht im griechischen Text in Verlaufform. Und das bedeutet, es geht nicht darum, einmal zu bitten, sondern im Bitten um den Heiligen Geist zu bleiben. Und hat Jesus selbst das auch getan bei seinem Erdenleben? Schwester Weit sagt uns: Morgen für morgen sprach er mit seinem Vater im Himmel. Er empfing von ihm täglich eine neue Taufe, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und der Apostel Paulus sagt: Werdet voll Geistes. Und auch dort ist wieder diese Verlaufform, sodass es eigentlich heißt: Bittet erneut und immer wieder um den Heiligen Geist. Ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Text fährt fort: Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet. Das Übelbitten meint nicht, dass wir für etwas Unmoralisches beten, sondern es meint, dass wir beten in egoistischer Gesinnung, in fleischlicher Gesinnung. Darüber werden wir gleich dann noch mehr hören. Schwester Weiz sagt: Es ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das die Gemeinden heute benötigen. Warum hungern und dürsten wir nicht nach der Gabe des Heiligen Geistes, obwohl wir durch ihn Kraft empfangen? Warum sprechen wir nicht darüber, beten nicht dafür und predigen nicht darüber? Aber es geht nicht nur darum, um den Heiligen Geist zu beten, sondern Bruder Mark Finley hat gesagt, es geht auch darum, die Elemente einer Erweckung in die Praxis umzusetzen. Und darum geht es heute. Und ich möchte euch alle herzlich einladen, diese Schritte zur persönlichen Erweckung zu gehen. Unser Glaubensleben wird freudiger, kraftvoller und sehr bereichert. Wir besprechen also jetzt in dieser Stunde das Problem und wir behandeln es eingehend. Wenn wir das Problem nicht erkennen, sind wir nicht ausreichend an der Lösung interessiert. Noch ein Wort zuvor. Der Mangel an Heiligem Geist bedeutet nicht, dass alles, was wir bis jetzt getan haben, umsonst war. Es gab gute und sehr gute Planungen und Programme, und Gott hat sie so weit wie möglich sicher auch gesegnet. Aber um wie viel größer die Ergebnisse sein könnten und um wie viel weiter wir sein könnten, das weiß Gott allein. Ich denke, es wäre in die Richtung gegangen und würde in Zukunft in die Richtung gehen, die Henry Blackaby wie folgt formuliert hat. Gott würde mehr in 6 Monaten durch ein Volk, das ihm hingegeben ist, erreichen, als wir ohne ihn in 60 Jahren erreichen können. Es geht darum, unter der Führung Gottes gleich die richtigen Wege zu gehen und durch den Heiligen Geist einen viel höheren Wirkungsgrad zu haben. Das Fremdwort heißt Effizienz. Unter Wirkungsgrad versteht man Folgendes. Ich halte jetzt diese Predigt. Angenommen, es nimmt nur einer an, dann ist der Wirkungsgrad sehr gering. Angenommen, es nehmen alle an, dann ist der Wirkungsgrad sehr hoch. Ich spreche deswegen nicht mehr, ob es einer oder alle annehmen. Das hängt vom Wirkungsgrad ab, das Ergebnis. Und der Heilige Geist will uns einen anderen Wirkungsgrad schenken. Nun ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Bibel die Menschen in ihrer Beziehung zu Gott einteilt in 3 Gruppen. Innerhalb dieser Gruppen gibt es große Schattierungen. Das hängt ab von Alter, von Erziehung, vom Glauben, von der Kultur, von vielen Dingen. Innerhalb jeder dieser 3 Gruppen gibt es große Schattierungen, große Unterschiede. Aber grundsätzlich gibt es nur 3 mögliche Gruppen in ihrer Beziehung zu Gott. Die eine Gruppe sind die, die überhaupt keine Beziehung zu Gott haben. Die Bibel nennt diese die natürlichen Menschen, Wildwuchs sozusagen. Dann die echten Christen, die echten Gotteskinder, die eine volle, intakte Beziehung zu Gott haben. Die nennt die Bibel geistlich. Das heißt, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt. Und die 3. Gruppe nennt die Bibel fleischlich. Die Fleischlichen sind auch in der Gemeinde, leben aber nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern aus ihrer eigenen Kraft. Über die 1. Gruppe, die natürlichen Menschen, werden wir heute nicht sprechen. Wir können einen Vers dazu lesen, damit ihr wisst, dass die Bibel das wörtlich sagt. Die anderen 2 Gruppen sind in der Gemeinde, die geistlichen und die fleischlichen. Sie werden besprochen in 1. Korinther Kapitel 2 und 3, in Galater Kapitel 5 und in Römer 7 und 8. Bei allen ist das Kriterium die Beziehung zum Heiligen Geist. Und das ist deswegen so, weil nach der Setzung Gottes der Heilige Geist unsere einzige Möglichkeit und Beziehung ist, mit Gott Verbindung zu haben. Ellen White hat gesagt, das Herz muss zuerst für den Einfluss des Heiligen Geistes geöffnet sein, ehe es die Segnungen Gottes empfangen kann. Lesen wir 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, diesen einen Vers über den natürlichen Menschen. 1. Korinther 2, Vers 14. Lasst das aufgeschlagen. Dort geht es auch um die beiden anderen Gruppen. In Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ihr seht, auch für den natürlichen Menschen zu beurteilen, ist das Kriterium der Heilige Geist. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden sein. Also der natürliche Mensch lebt draußen in der Welt. Er hat kein Interesse am Glauben. Gehen wir nun zum geistlichen Menschen in den Versen 15 und 16. Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch selber von niemand ergründet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Die gute Nachricht sagt, wir haben diesen Geist. Das Hauptmerkmal des geistlichen Menschen ist, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Der geistliche Mensch hat sein Leben einmal grundlegend Jesus übergeben, mit allem, was er ist und hat, und wird in der Regel täglich diese Beziehung zu Jesus erneuern. Bei ihm ist sozusagen Jesus auf dem Thron seines Herzens. Er darf sein Leben bestimmen. Er hat eine gute und lebendige Beziehung zum Heiligen Geist und wird in dieser Beziehung ständig wachsen. In der Laodicea-Botschaft wird er als warm oder heiß bezeichnet, im Gleichnis von den 10 Jungfrauen als klug. Das geht um den geistlichen Menschen. Nun, das fleischliche Gemeindeglied. Man kann kurze Zeit oder schon Jahrzehnte in der Gemeinde sein und dennoch fleischlich sein. Und solltest du heute zu deiner Überraschung erkennen, dass du ein fleischlicher Christ bist, dann bitte ich dich, ärgere dich nicht darüber, sondern freue dich darüber. Aus dem ganz einfachen Grund, mit Gottes Hilfe kannst du das sofort ändern. Durch ein Leben im Heiligen Geist wirst du große Freude erleben. Manche denken, wenn es in der Bibel um den fleischlichen Christen geht, das wären nur Menschen, die in groben Sünden leben oder in sexuellen Sünden. Die können dazu gehören, das ist aber nur eine Gruppe innerhalb dieser vielen unterschiedlichen Schattierungen. Lesen wir nun, was die Bibel sagt über den fleischlichen Christen. 1. Korinther Kapitel 3, dort die Verse 1 bis 3. Und ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Der Apostel Paulus spricht diese Gemeindeglieder an als liebe Brüder. Das zeigt, sie sind in der Gemeinde. Er sagt zu ihnen, er konnte nicht mit ihnen reden als mit geistlichen Menschen. Sie waren nicht erfüllt vom Heiligen Geist oder jedenfalls nicht ausreichend. Er musste mit ihnen reden wie mit jungen Kindern in Christus, obwohl sie erwachsen sind. Er zeigt damit an, sie sind in ihrem Glauben nicht ausreichend gewachsen. Wir können wohl enorm zunehmen an Bibelwissen, Aber das ist nicht gleichzusetzen mit geistlichem Wachstum. Das geistliche Wachstum hat es mit der Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist zu tun. Mancher fleischliche Christ empfindet in seinem Glaubensleben Unzufriedenheit, Enttäuschung, Sinnlosigkeit oder auch eine beständige Anstrengung. Andere fleischliche Christen haben sich an den Zustand gewöhnt oder sich damit abgefunden und sind weitgehend damit zufrieden. Vielleicht sagen sie, wir sind halt Sünder, da kann man nichts machen. Wieder andere fleischliche Christen mögen begeistert sein, mögen sehr aktiv sein in der Gemeinde. Wir können und haben allen Grund, begeistert zu sein, weil wir wissen, dass wir die Wahrheit der Bibel erkannt haben und glauben. Fleischliche Christen können Führungspositionen in der Gemeinde haben und auch in der Gemeinschaftsleitung. Sie können sogar Großes für Gott tun. Jesus sagt in Matthäus 7, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben, viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Hier geht es also um Menschen, die nach ihrer Überzeugung und andere Großes für Gott getan haben. Und was ist das Problem? Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Sie hatten keine echte Christusbeziehung. Es gibt auch eine scheinbare. Entweder ist keine Lebensübergabe an Christus erfolgt oder sie wurde nicht aufrechterhalten. Jesus hat auf jeden Fall nicht durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen gewohnt. Schwester Weit sagt, es gibt auch eine scheinbare Verbindung mit Christus. Wann ist Christus nicht in uns? Ich habe im Leben Jesu ein schwerwiegendes Wort gefunden. Und bevor ich es vorlese, möchte ich sagen, wenn du betroffen bist, dann denke daran, das kann mit Gottes Hilfe rasch geändert werden. Vielen Dank. Leben Jesu, Seite 349. Ein Geist, der mit dem Geist Christi nicht übereinstimmt, verleugnet ihn, gleich viel, welches Bekenntnis er ablegt. Christus verleugnen kann man durch üble Nachrede, törichtes Geschwätz sowie durch unaufrichtige und unfreundliche Worte. Man kann ihn dadurch verleugnen, dass man den Bürden des Lebens ausweicht und sündigen Vergnügen nachgeht. Christus verleugnet ferner, wer sich der Welt anpasst, sich unhöflich verhält, sich an seinen eigenen Ansichten berauscht, selbstgerecht ist, an Zweifeln festhält, sich unnötige Sorgen macht und sich trübsinnigen Gedanken hingibt. In allen diesen Dingen beweist ein Mensch, dass Christus nicht in ihm ist. Das kann sich durch die Gnade Gottes rasch ändern. Warum ist überhaupt eine volle Lebensübergabe an Christus notwendig? Warum ist diese Hingabe, diese volle Bekehrung notwendig? Gottes Wort sagt in Römer 12, Vers 1, Brüder, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch zu, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt ihm euch selbst als lebendiges Opfer dar, an dem er Freude hat. Warum will Gott, dass wir uns ganz ihm hingeben? Schwester Weiz sagt dazu, Gott will uns befreien. Von was will er uns befreien? Von der Tyrannei des Ichs, das so schnell beleidigt ist, gekränkt, andere unter Druck setzen will, sich durchsetzen will. Von der Tyrannei des Ichs will Gott uns befreien und von der steten Knechtschaft der Sünde. Ich lese das Zitat. Gott will uns befreien. Das erfordert aber eine vollständige Umbildung und Erneuerung unseres Wesens. Darum müssen wir uns dem Herrn ganz hingeben. Gott kann nur den verändern, positiv verändern und formen, der sich ihm in die Hände gibt. Jeder Töpfer kann nur den Ton bearbeiten, den er in der Hand hat. Unsere erste grundlegende Hingabe, die beantwortet Gott mit der Wiedergeburt. Weil aufgrund dieser Hingabe an ihn schafft er in uns neues Leben. Und wenn wir dieses Leben irgendwann empfangen haben, danach geht es um das Bleiben darüber. Und um das Bleiben, darüber geht es dann im zweiten Teil. Über diese Lebensübergabe an Christus sagt Bruder Morris Wenden, eine teilweise Übergabe ist keine wirkliche Übergabe. Man kann sich nicht ein bisschen an Christus übergeben, ebenso wenig, wie man nur ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Ein Zwischending gibt es nicht. Über die tägliche Hingabe lesen wir bei Ellen White, nur jene, die Christi Mitarbeiter werden wollen, nur jene, die sprechen, Herr, alles, was ich habe und was ich bin, ist dein. Nur jene werden als Kinder Gottes anerkannt werden. Man kann also in der Gemeinde sein und kann verloren sein. Das ist die größte Tragik, die ich mir vorstellen kann. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen zeigt das auch. Warum ist das fleischliche Christsein eigentlich so schwer zu erkennen? Weil auch das Leben des fleischlichen Christen angefüllt ist mit Religion. Deswegen erkennt man oft nicht das Entscheidende, dass die innige, rettende Gemeinschaft mit Gott fehlt. Wenn Jesus unser Leben nicht ganz bestimmen darf, dann sagt er, ich stehe vor der Tür. Und wenn sich das nicht ändert, wird er uns ausspucken. Und noch etwas spielt eine Rolle. Dadurch, dass unser Glaube sich allein auf das Wort Gottes gründet und nicht auf menschliche Überlieferungen, haben wir ein starkes, festes Glaubensfundament. Dadurch haben wir starke Überzeugungen. Das begeistert uns. Wir haben gute Kenntnisse. Wir sagen die richtigen Dinge. Das macht es so schwer, das Problem des Fleischlichseins zu erkennen. Und ich meine, es spielt auch eine Rolle, ob ich jemals überhaupt im Heiligen Geist gelebt habe. Wenn nicht, dann kann ich den Unterschied gar nicht erkennen. Ein Prediger schrieb, ich erhielt gerade den Anruf einer Schwester, die an unserer 40 Tage Gebets- und Andachtszeit teilnimmt. Sie sagte, dass dies ihr Leben verändert hat. Sie fragte sich ihr Leben lang, was eigentlich in ihrem Glaubensleben fehlt, und jetzt weiß sie es. Der Heilige Geist, er schrieb der Prediger, ich wünschte, du hättest ihr Zeugnis gehört. Sie sagte, dass sie das erste Mal in ihrem Leben merkt, dass sie eine Beziehung zu Gott hat. Auch andere hatten bereits diese Veränderung in ihrem Leben bemerkt. Wir sehen auch an dieser Aussage, man kann merken, dass einem etwas fehlt im Glauben. Man ist gestartet mit viel größeren Erwartungen und Verlangen und es fehlt uns irgendetwas, nur wir wissen nicht, was es ist und wie wir es bekommen können. Ich möchte euch zu diesen Fragen diese Broschüre empfehlen, Schritte zur persönlichen Erweckung. Wer sie nicht hat, jeder kann sie heute bekommen. Und dieses Buch, 40 Tage, Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Ich werde heute Nachmittag noch mehr zu diesem Buch sagen. Ich bin sehr dankbar, dass in dem kurzen Abschnitt 1. Korinther 3, 1 bis 3 über den fleischlichen Christen dreimal steht, noch, ihr seid noch fleischlich. Keiner muss fleischlich bleiben. Jeder kann rasch das mit Gottes Hilfe ändern und diese Unterlagen sind eine wertvolle Hilfe. Dann sagt der Apostel in 1. Korinther 3, ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Unter euch ist Eifersucht und Zank. Dieses Verhalten allein beweist für den Apostel Paulus, dass sie fleischliche Gemeindeglieder sind, die nicht aus dem Geist Gottes leben, sondern menschlich handeln, wie die anderen Menschen auch. Deutet das nicht darauf hin, dass die Spannungen und Probleme in der Hauptsache von fleischlichen Christen ausgehen? Hatten wir nicht in der Zeit Jesu auch schon solche Probleme? Da gab es die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, die Bibellehrer des Volkes. Sie nahmen es sehr genau, sogar in manchen Dingen übergenau. Und sie waren überzeugt, dass sie allein die richtige Haltung und die richtige Bibelauslegung haben. Und dann gab es die Sadduzäer, das waren die leitenden Priester, die nahmen manche Dinge locker, sie glaubten nicht mal an die Auferstehung. Beide Gruppen kämpften miteinander und beide waren überzeugt, sie haben die richtige Haltung, die richtige Bibelauslegung. Aber die Begegnung mit Jesus offenbarte, dass beide Gruppen fleischlich waren in der Hauptsache. Auch konservative Christen können fleischlich sein. Leider wird heute viel durch diese Brille geschaut, konservativ oder liberal, progressiv. Diese Brille hat den großen Vorteil für den Betrachter, dass er gut wegkommt. Aber die biblische Einteilung in fleischlich und geistlich, die fordert uns heraus zu einer persönlichen Bestandsaufnahme, zu einer Bilanz, wo wir stehen. Wir sollten Inventur machen. Der fleischliche Christ möchte Jesus folgen und ihm gefallen. Aber gleichzeitig möchte er nicht das Heft aus der Hand geben. Er will weiterhin am Schluss selbst bestimmen. Vielleicht hat er sein ganzes Leben nie übergeben. Er wusste vielleicht gar nichts davon. Ich wusste erst 19 Jahre nach meiner Taufe davon. Und wenn er es getan hat, vielleicht ist er rückfällig geworden. Viele leben unbewusst in dieser Weise verkehrt und bestimmen ihr Leben selbst. Gott kann, wenn wir unser Leben selbst bestimmen, uns nicht den Heiligen Geist leben. Er würde damit unseren Egoismus verstärken. Und das ist, was Jakobus 4, Vers 3 meint. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, in fleischlicher Gesinnung. Der fleischliche Christ wird in Offenbarung 3 als lau bezeichnet und im Gleichnis von den 10 Jungfrauen als töricht. Warum bezeichnet Jesus die fleischlichen Gemeindeglieder als lau? Er selbst gab die Antwort. Er sagt: Ich stehe vor der Tür. Das zeigt uns, die Lauheit hat zu tun mit der mangelhaften Christusbeziehung. Man muss nicht in allen Dingen lau sein. Man kann in vielen Dingen sehr fleißig sein, aber lau in der Christusbeziehung. Beispiel: Ein Mann kann als Arzt, als Kaufmann, als Prediger enorm fleißig sein in seinem Beruf. Aber er vernachlässigt seine Frau. Dann ist er ein sehr fleißiger Mensch, aber lau in seiner Ehebeziehung. Man kann ein fleißiger Adventist sein, Gemeindeältester, Prediger, Vorsteher. Man kann alles sein und kann ein fleischlicher Christ sein, weil man lau ist in seiner Christusbeziehung. Jemand sagte, das Tragischste von allem ist, wenn man so engagiert ist im Werk des Herrn, dass man den Herrn des Werks vernachlässigt. Was zeigt uns das Gleichnis von den 10 Jungfrauen? Alle 10 waren Jungfrauen. Alle 10 hatten den reinen biblischen Glauben. Alle hatten Lampen. Alle hatten die Bibel. Alle gingen dem Bräutigam entgegen. Alle lebten in der Adventerwartung. Alle schliefen ein. Alle machten ihre Lampen fertig, als der Ruf erging. Alle Lampen brannten. Aber brennende Lampen verbrauchen Öl. Energie verbraucht sich. Nach kurzer Zeit stellen 5 fest, unsere Lampen verlöschen. Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und diese Stelle zeigt uns, nicht die Klugen hatten genug Öl, aber die Törichten hatten nur ein bisschen Öl. Es reichte nicht. Es kann sein, wir haben ein bisschen vom Heiligen Geist, aber es reicht nicht. Der Unterschied im Öl, das war der einzige Unterschied, den Jesus hier nennt. Und was sagt Jesus den 5, denen ihre Lampen verloschen waren, als sie im Gleichnis vom Einkauf von Öl zurückkommen? Ich kenne euch nicht. Und was zeigt uns das? Jesus zu kennen bedeutet, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Die nicht vom Heiligen Geist erfüllt waren, denen sagte Jesus: Ich kenne euch nicht. In Römer 8, Vers 8 und 9 steht ein sehr ernstes Wort. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Tatsächlich können wir nur durch den Heiligen Geist eine echte Christusbeziehung haben. In 1. Johannes 3, Vers 24 steht: daran erkennen wir, dass er, Jesus, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wenn wir wissen, dass wir durch Gottes Gnade in unseren Glauben vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann lebt Jesus in uns. Diese Erfahrung hat auch diese Schwester gemacht, welche an der 40-Tage-Gebetszeit teilgenommen habe. Durch das Erlebnis der Gegenwart Jesu wusste sie plötzlich, dass sie eine Beziehung zu Gott hat und ihr Leben hat sich verändert. Eine große Tragik des fleischlichen Christen ist, dass er kein ewiges Leben erhält, wenn er in diesem Zustand bleibt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir wollen feststellen, der Hauptunterschied zwischen dem geistlichen und dem fleischlichen Christen ist, dass erfüllt sein mit dem Heiligen Geist oder nicht erfüllt sein oder nicht ausreichend erfüllt sein. Und ich möchte nochmal sagen, solltest du feststellen, heute, du bist ein fleischlicher Christ, dann ärgere dich nicht, sondern ergreife heute noch die Hand Gottes. Das kann sich heute noch ändern und du wirst ein viel schöneres und wertvolleres Christsein erleben. In manchen Kreisen heute wird das Leben im Heiligen Geist überbetont, sodass sie teilweise einen falschen Geist in die Hände gefallen sind. In anderen Kreisen wird das Leben im Heiligen Geist vernachlässigt. Wir sollten mit Gottes Hilfe den biblischen Weg der Mitte gehen, auch in dieser Frage. Wenn wir die Urgemeinde und die Endzeitgemeinde vergleichen, dann fällt uns auf, die Urgemeinde hatte überhaupt keine Hilfsmittel, aber sie sind gewaltig vorwärts gegangen. Warum? Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Bei uns ist umgekehrt. Wir haben die Fülle von Hilfsmitteln, die Fülle, aber einen Mangel am Heiligen Geist. Und deswegen haben wir Probleme. Besteht unsere Gemeinde in unseren Ländern heute weitgehend aus fleischlichen Christen? Sind wir daher kraftlos und ohne Sieg? Hat eine fleischliche Haltung damit zu tun, dass wir ein schwaches Gemeindewachstum erleben? Kommen die gravierenden Probleme aus diesem Bereich? Ich denke, wir werden alle mehr und mehr merken, dass der Mangel am Heiligen Geist das Kernproblem ist hinter vielen Dingen. Wir wollen zusammenfassen: Fleischlich sein bedeutet, aus den normalen menschlichen Kräften und Fähigkeiten zu leben, ohne vom Heiligen Geist erfüllt zu sein oder ihn ausreichend zu haben. Was ist nun das Haupthindernis, das Hauptproblem für das Leben des fleischlichen Christen? Die hohe Ethik der Bibel, jedem Menschen alles zu vergeben, sogar den Feind zu lieben, die Sünde zu überwinden, das ist in menschlicher Kraft nicht möglich. Dazu brauchen wir die Kraft Gottes. Und das ist das Haupthindernis, wenn man versucht, den Weg des Glaubens in eigener Kraft zu gehen. Ich zitiere nur kurz einige Bibeltexte, ihr kennt sie alle. Jesaja 64, Vers 5: Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Jeremia 13, Vers 23: Kann etwa ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Panda seine Flecken? Die Antwort ist nein. So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Und jetzt kommt etwas. Denn es vermag's auch nicht. Die gute Nachricht übersetzt, ja, er kann es gar nicht. Der Christ, der nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist nicht in der Lage, den Willen Gottes in allen zu tun. Ellen White hat ein sehr treffendes und sehr deutliches Wort dazu gesagt. Derjenige, der versucht, den Himmel durch seine eigenen Werke zu erreichen, indem er das Gesetz hält, versucht eine Unmöglichkeit. Der Mensch kann nicht gerettet werden ohne Gehorsam, aber seine Werke sollten nicht von ihm kommen. Christus sollte in ihm das Wollen und das Vollbringen wirken zu seinem Wohlgefallen. In eigener Kraft ist es nicht möglich. Christus muss in uns leben und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Die Glaubensgerechtigkeit, der Glaubensgehorsam hat damit zu tun, dass wir Gott unser Wollen geben, unsere Willensentscheidung. Und wenn wir da Probleme haben, dürfen wir noch bitten, dass Gott uns darin hilft. Wir geben unseren Willen und Gott schenkt die Kraft zur Durchführung. Wenn man etwas zu tun versucht, was man eigentlich nicht kann, dann muss man irgendwo scheitern. Da bleibt man, wie es mal einer gesagt hat, in einer ewigen Waschmaschine. Sündigen, bekennen, sündigen, bekennen, sündigen, bekennen. Das bewirkt Enttäuschung. Und der eine, der enttäuscht ist, der mag sagen, ich werde es ernster nehmen, ich werde ernster beten, ich werde mehr in der Bibel lesen, ich werde mich mehr anstrengen und wird wieder Schwierigkeiten haben. Ein anderer mag sagen, vielleicht muss man das nicht so eng sehen. Er nimmt es lockerer und fühlt sich besser. Wieder ein anderer schmeißt vielleicht alles über Bord und fühlt sich noch besser. Nur das Problem ist, der Katzenjammer, das dicke Ende kommt nach. Diese Lösungen sind falsche Lösungen. Die richtige Lösung ist es, die Wege Gottes voll anzunehmen, aber sie in der Kraft Gottes zu gehen. Dann haben wir ein frohes und starkes Christenleben. Wir haben ein Leben mit wachsender Freude, Motivation, Fruchtbarkeit und Sieg. Ich denke, wir haben erkannt, was das Hauptproblem ist. Jesus will keine lauen Nachfolger haben, weil sie den Menschen ein falsches Beispiel geben. In unserem Buch Christus, unsere Gerechtigkeit lesen wir Folgendes. Formalismus ist etwas höchst Trügerisches und Vernichtendes. Er ist die verborgene, unvorhergesehene Klippe, an der die Kirche im Laufe der Jahrhunderte schon so oft zu zerschellen drohte. Paulus belehrt uns warnend, dass die Form der Gottseligkeit ohne die Kraft Gottes, ohne erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, eine der Gefahren der letzten Tage sei und mahnt uns von dieser bequemen und selbst trügenden Einstellung zu lassen. Man kann Formen aufrechterhalten, aber das Herz ist nicht übergeben. Was für mögliche Faktoren gibt es denn, die zu fleischlichem Christsein führen können? Erstens Unkenntnis. Wir haben uns vielleicht nicht ausreichend mit dem Leben im Heiligen Geist beschäftigt oder wir haben den Schlüssel zur Praxis nicht gefunden. Um diesen Schlüssel zur Praxis geht es in der ersten Nachmittagsstunde. Zweitens Unglaube oder Kleinglaube. Vielleicht haben wir uns Jesus deswegen nicht übergeben, weil wir Angst haben davor, weil wir denken, er könnte uns Wege führen, die wir nicht gehen wollen. Das war mein Problem nach 19 Jahren, dass ich plötzlich Angst hatte, ich war Kaufmann, Gott will, dass ich Prediger werde. Durch Gottes Gnade bin ich es dann später geworden, wie Bruder Ernst Hoffmann, den Gott auch gerufen hat aus der Gemeinde. Wenn wir uns nicht übergeben, dann bedeutet das, dass wir der Liebe Gottes nicht ausreichend vertrauen. Drittens, irrige Auffassungen. Man kann meinen, man ist vom Heiligen Geist erfüllt, obwohl es nicht der Fall ist. Darüber sprechen wir noch eingehender. Viertens, Überbeschäftigung. Man ist so beschäftigt, dass man keine Zeit hat, seine Beziehung zu Gott zu pflegen. Oder man nimmt sich die Zeit, der Kopf ist aber so voll, dass man nicht in die Gegenwart Gottes vordringt. Dann gibt es verborgene Sünden oder versäumte Wiedergutmachung. Diese Dinge können sich auswirken als Kurzschluss in unserem Leben. Ich denke, wir haben heute an dieser Stelle Gott zu danken, dass in unserer Gemeinde heute die Frage der Erweckung lebendig geworden ist. Und ich bin froh, sie ist bei Bruder Wilson nicht lebendig geworden durch sein Nachdenken, sondern weil Gott ihn in ein Erlebnis hineingeführt hat. In meinem Leben wurde es auch lebendig. Gott hat mich in ein Erlebnis hineingeführt. Gott will uns erwecken heute. Welche Voraussetzungen sind dazu notwendig? Über die Voraussetzungen sprechen wir in der nächsten Stunde. Ich möchte schließen mit zwei Erfahrungen. Ein Ehepaar schreibt, durch das Buch 40 Tage machten wir wunderbare Erfahrungen. Durch das gemeinsame Studieren als Ehepaar und der Austausch des Gelesenen am Morgen wuchsen wir als Ehepaar geistlich zusammen. Durch das gemeinsame Gebet erfahren wir Gottes Handeln täglich, auch in den alltäglichen Dingen. Es ist überwältigend, wie wir gestärkt durch den Tag kommen. Eine andere Schwester, eine Krankenschwester, schreibt: Begonnen hatte alles mit dem Seminar Schritte zur persönlichen Erweckung. Das ist, was wir heute hier tun. Damals wuchs in mir die Sehnsucht, Gott im Alltag zu erleben. In meinem Kreis hörte ich dann von einer 40 Tage Gebets- und Andachtszeit. Sofort war mir klar, dieses Abenteuer wollte ich auch erleben. Tatsächlich wusste ich nicht, auf was ich mich da einließ. Den passenden Gebetspartner zu finden, das ist Teil dieses Programms, war nicht schwer. Eine Herausforderung bestand für mich jedoch darin, 40 Tage lang eine gemeinsame Zeit zu finden. Als Krankenschwester habe ich nämlich unregelmäßige Arbeitszeit und darüber hatte ich nicht nachgedacht. Dennoch segnete Gott meine Entscheidung von Anfang an. Fast sehnsüchtig wartete ich auf diese so kostbaren Minuten des Tages, in denen wir uns über das Thema austauschten und inständig um den Heiligen Geist baten. Wir stellten fest, dass die Gebete etwas in unserem Leben bewirkten, und das konnten wir nicht für uns behalten. Bei jeder Gelegenheit fühlten wir uns gedrungen, davon zu berichten. Wichtig war mir, andere für die gleiche Erfahrung zu motivieren. Die Wirkung blieb nicht aus. So manches Gemeindeglied wurde von unserer Begeisterung angesteckt. Schnell bildeten sich neue Paare. Jede Woche freuten wir uns, wenn wir uns über das Erlebte austauschen konnten. Dieser Virus hat auch viele unserer Jugendlichen angesteckt. Zu schnell endeten die 40 Tage. Wir hatten uns schon so an diese gemeinsame Gebetszeit gewöhnt. Wir wollten und konnten nicht einfach aufhören. Mit dem Buch Maranatha, der Herr kommt, von Ellen White, führten wir unsere Andachtszeit fort. Und Gott ließ nicht lange auf sich warten. Er schenkte uns noch während der 40 Tage eine wunderbare Gebetserhörung. Jemand, für den wir in diesen Tagen besonders gebetet hatten, nahm nach langer Zeit wieder Kontakt zur Gemeinde auf. Die Freude war groß. Die Menschen um mich herum wurden mir immer wichtiger. Mein Verlangen, anderen Menschen die Liebe Gottes näher zu bringen, wurde immer stärker. Das Leben in meiner Gemeinde veränderte sich. Viele von uns lernten sich gegenseitig besser kennen und verstehen. Viele nehmen teil am Leben des anderen und sind füreinander da. Gemeinschaft hat für mich jetzt eine ganz andere Bedeutung. Das Buch 40 Tage Andachten und Gebete von Dennis Smith war mir eine große Hilfe. Es ist leichter, als es zunächst erscheint, einen Gebetspartner zu finden und Gott zu erleben. Die Menschen, die uns am Herzen liegen, werden es uns danken. Gott schenke Gnade, dass wir alle auch solche Erlebnisse haben. Ich habe noch kein Buch erlebt, das so viel bewegt hat. Das hat mir vor 14 Tagen ein Bruder am Telefon gesagt. Meine lieben Geschwister, das war eine schwere Stunde. Und vielleicht bedrückt sie dich. Das tut mir leid. Aber denk daran, sie war notwendig. Die Stunden, die jetzt vor uns stehen, werden dich wieder froh machen. Gott schenke uns seine Gnade. Amen.